Ich freue mich, dass ich wieder mal in Hunzenschwil sein kann. Ich meine, es ist meine Heimatgemeinde, meine Heimgemeinde, aber ich war jetzt, glaube ich, fast ein Jahr nicht mehr da. Ja, das ist etwas schmerzlich. Ich möchte mit euch ein paar Gedanken teilen zu einer, ja, etwas, was mich beschäftigt, ganz insbesondere auch im Kontext der Corona-Krise, in der wir sind, weil das auch einige Sachen triggert, die, ich meine, es gut ist, wenn wir uns selber immer wieder auch etwas neu bewusst machen, wo wir eigentlich leben und was Gott eigentlich von uns möchte, da wo wir leben. Ich habe meine Predigt so überschrieben, etwas plakativ, wie lebt man in Babylon? Zuerst aber eine kurze Anekdote. Ich habe kürzlich der Presse entnommen, dass die Reichen, natürlich, es gibt einige, die sind gerade durch die Corona-Krise insbesondere superreich nochmal geworden oder superreicher. Und viele haben die Corona-Krise auch so bewältigt, dass sie sich zurückgezogen haben auf ihre einsame Insel, die sie sich gekauft haben. Oder ein anderes Phänomen, das ich jetzt gelesen habe, ist, sie kaufen sich Superjachten. Also nicht nur einfach ein schönes Schiff, eine schöne Yacht, sondern Superjachten, die alles auf der Yacht, wo alles auf der Yacht ist, dass man eigentlich so aufs Meer fahren kann und man während Monaten sich dort trotzdem ein gutes Leben leisten könnte, zum Beispiel, oder was weiß ich, während Wochen, möglichst weg von der Zivilisation, weil die Welt, die ist ja gefährlich. Und man flüchtet dann so in gewisse Zufluchtsorte, die man sich geschaffen hat. Oder es gibt, glaube ich, habe ich gelesen, so in Neuseeland auch Gebiete, wo man sich Bunker gemacht hat oder so, wo man überleben kann, während die Welt, unter oder über ihnen zusammenbricht. Aber man hat sein Leben gesichert auf dieser Welt. Ist so eine Art reiche Weltflucht aufgrund von Krisensituationen. Und ich fand das eine interessante Anekdote, weil ich auf anderer Seite, in einem anderen Sinne, diese Weltflucht auch beobachte und das unter Christen. So dieses Verständnis, wir müssen von dieser Welt flüchten, weil das ist ein Krisengebiet, das ist gefährlich hier, das ist gottlos, das ist was weiß ich was, und wir müssen uns möglichst dieser Welt entziehen, möglichst weg, möglichst fern. Und das ist eine Geisteshaltung, eine Glaubenshaltung, die, ich meine, etwas missversteht. Gott hat uns nämlich nicht berufen, die Welt zu verlassen, im Sinne von der Weltflucht, uns ganz von der Welt abzusondern. Und von der Welt meine ich jetzt von der Gesellschaft, die uns umgibt, in der wir leben, in der wir sind, im Land, in dem wir sind, der Nation, zu der wir gehören. Sondern er hat uns ganz bewusst in diese Situation hineingeführt. Unsere Weltflucht ist eine innere, im Sinne von, wir sind nicht von dieser Welt, weil wir nicht die Wertmaßstäbe dieser Welt teilen, weil wir nicht die Ethik dieser Welt teilen, weil wir nicht die Prämissen dieser Welt teilen, sondern uns ganz an Gottes Wort und Gottes Realität orientieren. Aber wir leben in dieser Welt. Weltflucht ist in diesem Sinne ein missverstandenes Christentum. Oder wäre ein missverstandenes Christentum. Ich möchte das etwas untermauern. Und zwar habe ich folgendes Zitat gefunden, das eben jetzt die Situation von Babylon, beziehungsweise Daniel und den drei Freunde, die wir ja aus dem Buch Daniel kennen, schildert. Interessant ist, dass uns das eigentlich in eine Situation führt, die Gott ja herbeigeführt hat. Es war ein Gerichtshandeln Gottes am Volk Israel, in dem Sinne, als sie weggeführt wurden, als die Babylonier kamen, in dem Sinne, und das Land Israel, insbesondere Juda, eingenommen haben und dann eben auch diese reichen oder gut gebildeten Jünglinge dann abtransportiert haben, um sie zu guten Staatsmännern zu machen, die dann später, wenn sie dann ausgebildet sind, dann später wieder zurückgeführt werden konnten in das Stammland, also zum Beispiel nach Juda, und dann als Babylon-Treue dort die Geschäfte führen, für Babylon. Das war ja die Idee damals, weshalb es zu solchen Deportationen kam damals, insbesondere von solchen Jünglingen. Man wollte also durch eine Umerziehung und eine Erziehung zu Staatsmännern, wollte man sie zu loyalen Staats- oder Stadtherren machen, die dann später in den Stammlanden, wo sie herkommen, im Grunde genommen loyal Babylon gegenüber herrschen und dass die Geschäfte führen dort. Aber das waren ja nicht nur die, sondern wir hören, dass ganze Massen von Menschen nach Babylon transportiert worden. Es wurde also eigentlich eine ganze Bevölkerungsumschichtung gemacht, weil eben dieses Stammland Juda so ein abtrünniges war gegenüber Babylon. Das ist aber jetzt, wäre eine andere Geschichte. Aber das sind ja nicht nur die drei Freunde und Daniel, die dort sind in Babylon, sondern das sind ganz viele. Und stellvertretend für diese ganz vielen stehen für mich eben gerade Daniel und diese drei Freunde. Und Ellen White sagt über diese Zeit oder über diese Situation, gerade auch von Daniel und den drei Freunden, eben das Folgende, und ich habe es ja vielleicht schon gelesen, von Daniel und seinen Gefährten in Babylon strahlte helles Licht aus der Mitte der Dunkelheit der königlichen Höfe aus. In ähnlicher Weise, macht sie jetzt den Bezug, sind die Jünger Christi, also wir heute, als Lichtträger auf dem Weg zum Himmel unterwegs. Durch sie werden die Barmherzigkeit und Güte des Vaters einer Welt offenbart, die von Dunkelheit umgeben Gott nicht kennt. Indem die Menschen ihre guten Werke sehen, werden einige dazu geführt, den himmlischen Vater zu verherrlichen. Was Ellen White hier skizziert, ist eigentlich ein Missionskonzept Gottes. Und das hatte er offensichtlich auch schon im Sinne, damals, trotz dieses Gerichtshandelns am Volk Israel, im Blick auf Babylon. Nämlich, die sollen dort in Babylon jetzt Lichtträger sein. Wegweiser auf die Güte und Liebe Gottes, auf die Barmherzigkeit dieses Vaters im Himmel, von dem wir alle unser Leben haben. Die Menschen aufmerksam machen auf eine andere Lebensrealität, die sich daran festmacht, dass da ein liebender Gott ist, zu dem wir gehören, ein lebendiger Gott. Und dazu waren diese Menschen von Gott beauftragt, in Babylon zu leben, damit man ihre guten Werke sieht. Da geht es jetzt nicht um Werksgerechtigkeit, sondern es geht ja nicht darum, dass diese Werke dazu führen, sein Heil zu erwirken, sondern es geht darum, weil man jetzt Bürger eines neuen Reiches ist, in dem Sinn eben unterwegs ist zu diesem Himmelreich, obwohl man noch ganz im Hier und Heute lebt, dass man eben in diesem Sinne jetzt die Güte, die Liebe, die Gnade, die Barmherzigkeit, die Gerechtigkeit Gottes, die man selber empfangen hat, zu der man jetzt gehört, in dieser Welt transparent lebt. Damit einige, wie sie sagt, einige wurden dazu geführt, den himmlischen Vater zu verherrlichen. Weil sie am Lebensbeispiel derer, die da in Babylon gelebt haben, gesehen haben, dass da ein Gott ist, der vertrauenswürdig ist und dem es ein Herzensanliegen ist, unser Gott zu sein, für uns zu sein. Das war ja auch der Auftrag, den die Menschen damals oder die Israeliten bekommen haben oder die Gläubigen. Der Auftrag lautete, und das lesen wir ja in einem Abschnitt, der eigentlich wunderschön zu lesen ist, weil er für uns dokumentiert geblieben ist in Jeremia 29. Also ihr dürft, wenn ihr die Bibel habt, das aufschlagen, Jeremia 29. Dort wird uns der Brief ja geschildert oder eigentlich dokumentiert, den Jeremia als Prophet Gottes den Deportierten oder denen schrieb, die nach Babylon eben deportiert wurden. Also dem ganzen Volk, das da jetzt drüben in Babylon war, schreibt Jeremia im Namen Gottes jetzt folgende Botschaft. Und ich lese das, ich habe es hier auch an die Wand geschlagen, aber ihr dürft es gerne in eurer Bibel mitverfolgen. Ich lese mal die Verse 4 bis 7. Weil da steckt ein Auftrag drin an diese Menschen, diese Gläubigen in Babylon. Es heißt, so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich, interessanterweise, ich, sagt Gott, von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Ihr seid also nicht zufällig dort, sondern ich habe das gemacht. Ich wollte das. Und offensichtlich ist das nicht nur ein Strafhandeln Gottes, sondern in dieser Komplexität, wie Gott handelt, handelt er durch diese Strafe auch zum Wohle Babylons. Nämlich diese Menschen sollen jetzt in Babylon Zeugnis sein für diesen Gott. Und das sagt er ihnen jetzt. Vers 5, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter gebt Männern zur Frau, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort mehrt und eure Zahl nicht abnimmt. Lebt also und vermehrt euch. Ist fast ein Schöpfungsgebot. Das gibt es, so vermehrt euch. Ja? Das ist jetzt, ihr lebt dort, das ist euer Habitat, dort seid ihr jetzt, das ist euer Lebensumfeld. Entzieht euch dem nicht, sondern baut Häuser, pflanzt eure Gärten, vermehrt euch, macht Familien, lebt also in dieser neuen oder anderen Gesellschaft. Vers 8, beziehungsweise geht ja noch weiter. Vers 7, und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Nun, das ist nicht einfach nur ein Pragmatismus, so im Sinne von, wenn es der Stadt gut geht, oder wenn es Babylon, das ist ja nicht nur eine Stadt, sondern sie steht hier stellvertretend für das ganze Gebiet Babylons damals, wo die Juden hin deportiert wurden. Es heißt hier, lebt in dieser Gesellschaft und sucht den Shalom, also den Frieden. Seid Menschen, die den Frieden Gottes in diese Gesellschaft tragen. Sucht den Frieden dieser Menschen. Wendet euch also diesen Menschen zu, nicht von ihnen ab. Man kann nicht den Frieden suchen dieser Menschen, wenn man sich einfach entzieht und sagt, damit habe ich nichts zu tun. Ich bin auf meiner einsamen Insel jetzt oder auf meiner reichen Yacht irgendwo. Meine Gemeinde, mein Boot, meine Yacht, da bin ich, aber die Welt interessiert mich nicht. Das ist also der Auftrag. Sucht den Frieden und betet für die Menschen. Das heißt, Fürbitte ist ein bewusstes, sich für die Menschen einsetzen, ihre Anliegen verstehen, ihre Nöte zu sehen, Fürbitte zu leisten. Das sind die beiden, so ganz plakativen, könnte man fast sagen, Aufträge. Den Frieden suchen und für die Menschen beten. Nicht sehr viel Komplizierteres. Das geht noch weiter. Was das schon mal zu uns sagt, ist eben Leben im Hier und Jetzt mit der Verheißung zur Heimkehr. Interessanterweise hat er das Zitat von Ellen White schon angedeutet, dass sie sagt, sie waren unterwegs zum Himmel eigentlich. Eigentlich verstanden sie sich als Bürger des Himmels. Das ist ihre eigentliche Ausrichtung. Und trotzdem leben sie noch im Hier und Heute und haben den Auftrag, hier sich für den Frieden einzusetzen. Denn Shalom, also das ist nicht nur einfach, dass wir friedlich miteinander leben, sondern das absolute Wohlsein ist Shalom, das Heilsein. Der hebräische Begriff Shalom bedeutet eigentlich unzerbrochen sein, etwas wieder ganz, was zerbrochen ist, wieder zusammenzufügen. Das schafft Frieden, die Zerbrochenheit wieder zusammenzuführen. Versöhnung ist in dem Sinn auch ein Begriff von Shalom. Spannend ist ja, dass dieser Auftrag geschieht, noch mit einem Zusatz. Und das führt uns eigentlich in eine Situation, die auch uns betrifft. Denn die Metapher des Lebens in Babylon ist eine Metapher des Christen im Heute, hier und heute in der Welt. Wir verkürzen manchmal gerade in unserer Theologie und in unserer adventistischen Apokalyptik, leider, muss ich ehrlich sagen, leider und das an der Bibel zum Teil vorbei, Babylon als Begriff nur auf irgendeine religiöse Einheit. Eine Konfession. Im weiteren Sinne meint in der biblischen Kontext Babylon die Welt, die Gesinnung dieser Welt. Und wir leben jetzt genauso wie die damals, in dem Sinne, im übertragenen Sinne eigentlich jetzt genau in solch einer Situation. Interessant ist, was diesen Menschen noch gegeben wird. Das heißt nämlich, für wahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückzubringen, nämlich nach Jerusalem zurück, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht der Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe. habe, spricht der Herr, und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Wir werden wieder zurückgeführt nach Eden. Nicht nur nach Jerusalem, sondern nach Eden, wo wir herkommen eigentlich. Zu diesem Leben, das Gott ursprünglich für uns gedacht hat, das wir verloren haben, von dem wir ausgetrieben worden wurden aufgrund der Sünde. Aber er hat Gedanken des Heils für uns, nicht des Unheils, obwohl wir in dieser Lebenssituation sind, in der wir stecken, mit dem konfrontiert sind, wo wir sind, obwohl wir in Babylon leben. Aber wir sind Menschen, die eine Verheißung haben. Und interessanterweise ist das eine Verheißung, die auch gegeben wird. Ihr lebt jetzt im Hier und Heute, vermehrt euch, wo ihr seid, sucht den Frieden der Stadt, setzt euch für die Menschen ein, betet für sie, aber wisst auch, das ist vorläufig. Dieses vorläufig bedeutet aber nicht, dass ich dann sage, ja, das spielt keine Rolle mehr hier. Es kommt ja dann irgendwann die Zeit, wo wir zurückkommen. Sondern gerade weil wir wissen, dass es vorläufig ist, sollen wir uns hier ganz eingeben, ganz für die Menschen da sein. Also interessanterweise wurde schon in der Lebenssituation der Israeliten, der Juden in Babylon eigentlich diese Perspektive gegeben, ich werde euch wieder zurückführen. Das ist dasselbe Versprechen, wie Jesus gesagt hat letztlich, gesagt hat, ich werde wiederkommen und euch zu mir führen und ihr werdet sein, wo ich bin. Das ist das Motiv Gottes. Er gibt uns eine Perspektive und lebendige Hoffnung. Das heißt, diese Perspektive, und ich betone das noch einmal, führte nicht dazu oder relativierte nicht den Auftrag, sich ganz in der Gesellschaft, in der man ist, also ganz in Babylon, einzubringen. Zu leben, sich für die Menschen einzusetzen. Den Frieden zu suchen. Da ist keine Weltflucht, trotz der Verheißung, dass dies nicht unsere Heimat ist, sondern wir sind Menschen, die unterwegs sind zu einem anderen Ziel. Das ist also eine Situation, die durchaus korrespondiert, eigentlich auch mit der Situation, in der wir stehen. Der Dienst, der da gesagt wird, ist ja eigentlich und sucht eben den Frieden der Menschen. Sucht den Frieden, den Shalom, setzt euch für die Menschen ein, in die ich euch weggeführt habe. Diese Situation ist von mir geschaffen. Und offensichtlich eben genau dafür, dass wir dort Lichtträger sind für diesen barmherzigen und gütigen Gott, wie es Ellen White am Anfang gesagt hat. Das ist der Dienst, in den wir gestellt sind, im Hier und Heute. Es gibt von diesem Motiv her keinen Grund, sich dieser Welt grundsätzlich zu entziehen, sondern im Gegenteil, sich ganz einzubringen. Und das ist ja, was auch diese drei Freunde und Daniel als Menschen in Babylon uns eigentlich vor Augen führen. Sie haben genau das gemacht, der Stadt Bestes gesucht. Sie haben sich dort eingesetzt für diese Stadt, für dieses Land. Es ist ja nicht nur die Stadt, also. Ja, ich wollte den Bezug noch machen eben zu diesem neutestamentlichen Wort, das Jesus sagt, eben im Sinne von diesen Shalom-Gedanken wieder aufgreifend. Auch in den Seligpreisungen spricht Jesus davon, dass die Friedfertigen, also die, die den Frieden suchen und den, es wird ja auch die Friedensstifter übersetzt, die also sich aktiv für den Shalom der Menschen in dieser Welt einsetzen, die werden Söhne Gottes genannt. Das ist also, was Gott eigentlich auch von uns steht. Was vielleicht irritiert in dem Zusammenhang, sind gerade manchmal solche Stellen, die wir im Neuen Testament finden. Ich verweise hier auf den Text in Römer Kapitel 13, Vers 6 und 7. Und dort wird zum Beispiel gesagt, deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem Steuerer, Zoll dem Zoll, dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Eine Textstelle, die uns eigentlich genau auch in diese Geisteshaltung hineinführt oder diese Geisteshaltung reflektiert. Wir verstehen uns als Menschen dieser Gesellschaft. Wir gehören hierhin, wir sind hier, wir leben als Menschen in dieser Gesellschaft und wir tun, was wir schuldig sind. Da ist also Die Revolution, die eigentlich wir in dieser Welt sind, als Lichtträger Gottes, ist eine andere. Wir sind nicht politische Umwälzer im eigentlichen Sinne. Das heißt nicht, dass wir uns nicht für politische Anliegen engagieren können, nicht für soziale Gerechtigkeit, für auch zum Beispiel die Demokratie, die Freiheit des Menschen und so weiter. Da gibt es ja ganz wichtige Anliegen, die gerade auch durch die Corona-Situation durchaus getriggert wird. Und es ist wichtig, dass wir uns da auch wachsam mitbeteiligen, weil wir Teil dieser Gesellschaft sind. Aber unser eigentliches Anliegen ist eine Herzensveränderung. Es ist nicht Aufrührertum. Genauso drückt es Paulus aus im 1. Timotheus 2, 1-4. Dort sagt er: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hier wird also genau eigentlich reflektiert, was schon in diesem Brief an die Deportierten stand. Betet für die Menschen dort und hier insbesondere auch für die Verantwortungsträger. Weil das sind nicht einfach alles böse getriebene Menschen. Es sind sündige Menschen, es sind Menschen, die Gottes Wertmaßstäbe vielleicht nicht kennen. Aber es ist nicht so, dass sie alle einfach nur das Böse wollen. Sondern eigentlich steht man auch in einer Verantwortung und damals sogar der römische Kaiser, der hier gemeint ist. In einer gesellschaftlichen Verantwortung, die wir durchaus respektieren sollen. Das heißt nicht kritiklos, aber wir sollen uns für sie einsetzen, für sie einstehen, damit letztlich, auch hier ist das Ziel, die Menschen Erlösung finden. Und das finden sie gerade dadurch, dass sie uns kennen, Lichtträger eben sind in dieser Gesellschaft. Und Petrus drückt es noch so aus, ich habe diesen Text auch noch hier: Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen. Ist also, um des Herrn willen tun wir das. Es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Das ist natürlich dort, wo die Staatsmacht grundsätzlich natürlich auch das Gute schützt und das Böse verfolgt. Aber auch hier sprechen wir von einem römischen politischen System, nicht von unserer Demokratie in der Schweiz. Aber die Grundhaltung ist auch hier nicht Aufrührertum, sondern die Liebe Gottes in diese Welt zu tragen. Und das durchaus tun im Sinne von auch die Autorität zu respektieren. Dort, wo sie natürlich nicht mit unserem Glaubensverständnis und Gewissen kollidiert, im eigentlichen Sinne. Man muss letztlich Gott mehr gehorchen als dem König. Das ist auch etwas, was als Prinzip gilt. Aber das hat auch in der damaligen Situation nicht geheißen, dass wir jetzt grundsätzlich, die Christen sind nicht auf die Barrikaden gegangen und haben das römische Kaisertum kritisiert und haben Transparente geschaffen dafür, sondern sie haben in dieser Gesellschaft sehr viel subversiver die Liebe Gottes in die Welt getragen, weil echte Veränderung nur dort geschieht, wo Herzen verändert werden, nicht Gesetzesparagraphen oder irgendwelche Ordnungen. Das ist unser Anliegen, Menschen auf Gott, den liebenden Gott, aufmerksam zu machen. Das war der Auftrag an die Deportierten damals, die Menschen in Babylon, die Gläubigen in Babylon, so ist es auch unser Auftrag heute. Und ich sehe das reflektiert auch in solchen Texten, die wir im Neuen Testament finden. Das Modell dazu gibt Jesus ja selber. Wie hat Jesus seinen Dienst gelebt in der Gesellschaft damals? Es ist interessant, in Matthäus Kapitel 11, ich lade euch ein, diesen Text auch aufzuschlagen, Matthäus 11, Vers 19, da reflektiert Jesus selber über das, was die Menschen über ihn sagen. Und er konstatiert dort Folgendes. Ich lese schon ab Vers 18. Er sagt dort Folgendes im Kreise seiner Jünger. Matthäus 11, ich lese bereits ab Vers 18. Er sagt, denn Johannes ist gekommen, der aß nicht und trank nicht. Das sagen sie, also die Leute. Er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen und er meint damit sich. Der isst und trinkt. Das sagen sie, Wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder? Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Interessant ist, dass Jesus hier Folgendes reflektiert. Er sagt, auf der einen Seite ist dieser Johannes, der Täufer. Sein Lebenskonzept oder sein Dienstkonzept war dasjenigen, dass er ist der Rufer in der Wüste. Er hat sich der Gesellschaft in dem Sinne eigentlich entzogen oder er war außerhalb der Städte, des Lebensumfeldes der Menschen. Er war in der Wüste oder in der Halbwüste und die Menschen sind hinausgegangen zu ihm. Er isst und trinkt nicht, wird hier gesagt von Jesus. Das ist eine Metapher dafür, er war eben nicht im Alltagsleben drin, sondern er entzog sich davon. Er war nicht im Alltagsleben der Menschen involviert, im Normalleben der Menschen. Sondern er war da draußen, natürlich hat Johannes auch gegessen und getrunken. Sonst wäre er ja verdurstet und verhungert. Also das ist eine Metapher, die Jesus hier verwendet. Und jetzt macht er das umgekehrt und sagt, aber der Menschensohn, ich, Gott selbst in dieser Welt, ich lebe das Konzept, ich esse und trinke. Ich bin bei den Menschen. Ich bin im Normalleben der Menschen involviert. Ich bin da, wo die Menschen sind. Und dann sagt man, das ist ein Weinsäufer und ein Freund der Sünder und Zöllner. Das sagt man ja nicht ganz grundlos. Sondern Jesus war tatsächlich mit solchen Menschen assoziiert. Und er war bei den Menschen in den Häusern. Er war sogar bei den Zöllnern und hat mit ihnen gegessen und getrunken. Und das hat irritiert. Und das hat insbesondere die religiöse Welt damals, die religiöse Kultur in Israel irritiert. Ich habe euch schon mal eine Predigt gehalten, wo wir das etwas genauer angeschaut haben. Und ich werde nur ganz kurz darauf verweisen. Was ja interessant ist, ist ja, dass in Israel zur Zeit Jesu es durchaus unterschiedliche religiöse Konzepte und auch Gottesbilder, Gottesvorstellungen gab, die mit diesen religiösen Konzepten korrespondiert haben. Da waren die Pharisäer, die ein sehr gesetzliches, sehr auf das rechte Tun orientierte Religion lebten und von den Menschen forderten, sich ganz genau und akribisch an das Gesetz und auch auf ihre Gesetze, die sie formuliert haben, zu halten, weil man durch das Halten des Gesetzes letztlich das Heiler wirkt. Aber Jesus war keiner von ihnen, er war im Konflikt mit ihnen. Da waren die Sadduzäer, die eher das High Christianity, würde man heute sagen, das waren die, die im Tempel waren, die hatten die Aufsicht über den Tempel, über die Zeremonien, über die Festigkeiten dort, die haben dort vom Tempel natürlich auch profitiert, die haben dort die ganzen Opfergeschäfte, die damit verbunden waren, haben davon profitiert. Das war also eine High Church, sage ich mal jetzt, ein Konzept. Religiosität, die letztlich auch von der man selber profitiert. Mit viel Brimborium und Symbolik und mit Festigkeiten und mit all dem, was da am Tempel eben dazu gehörte. Die Sadduzäer, da Jesus war keiner von ihnen. Es gab die Zeloten, die mit Waffengewalt oder zumindest mit aktivem Widerstand gegen diese Besatzungsmacht, diese sündige Besatzungsmacht von Rom angehen wollten, dagegen kämpfen wollten, die eigentlich im Sinne der alttestamentlichen Gotteskriege sich verstanden jetzt als Menschen, die diese Sünder aus dem Land treiben, damit Gott sein Reich wieder voll aufrichten kann. Oder es gab die Herodianer, die eher aus politischer, sehr, sage ich mal jetzt, kultureller Sicht das Land reformieren wollten und zu einer Gottesfrömmigkeit führen wollten, die eben kulturell und politisch gut situiert war. Die hatten gemeinsame Sache gemacht mit dem Herrschenden, mit Herodes. Alle diese Menschen begegnen uns in den Evangelien. Und Jesus ist im Konflikt mit ihnen und sie mit ihm, weil sein Konzept, wie er den Glauben, Gottes Glauben lebt, das hat sie völlig irritiert. Das ist nicht, wie sie es verstehen. Und es gab noch die Essener, vielleicht erinnert ihr noch, das waren genau die, die sich wirklich völlig abgesondert haben von der Gesellschaft, die in klösterlich ähnlichen Gesellschaften, Gemeinschaften gelebt haben, die sich nur noch auf ihre Frömmigkeit bezogen, zurückgezogen haben. Sie haben mit Reinwaschungen, mit Schriftlesungen, alles ja, an sich gute Dinge kann man nicht grundsätzlich als schlecht betiteln, aber sie haben sich nur noch mit ihrer eigenen Frömmigkeit beschäftigt, weil ja da draußen diese böse Welt ist und von der hat man sich gänzlich abgesondert. Und es gibt keine einzige Begegnung zwischen Jesus und den Essenern. Und obwohl die Essener, das war ja die Ironie, davon ausgegangen sind, wenn der Messias kommt, dann kommt er zu ihnen. Weil sie die Frommen sind, sie sind die Wegbereiter des Messias in der Wüste. Jesus scheint nicht einmal bei den Essenern gewesen zu sein. Der eigentliche Messias, der ging an dieser frommen Gesellschaft vorbei. Weil sie sich der Welt entzogen haben, und Jesus war ganz in der Welt, bei den Menschen, unter den Menschen, im Leben involviert. Ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, den wir uns wieder vor Augen führen müssen. Gerade vielleicht auch in einer Zeit wie dieser. Weil Weltflucht ist nicht das Konzept Gottes. Also Jesus lebt bei den Menschen und den Menschen zugewandt. Und wir sind seine Nachfolger. Wir leben in dieser Gesellschaft. Die Jesus-Revolution ist eine andere. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Die ist vielleicht etwas plakativ, aber es ist eine erlebte und wahre Geschichte. Und zwar, zumindest gehe ich davon aus, dass sie wahr ist. Ich gehe nicht davon aus, dass der Autor gelogen hat, als er diese Geschichte geschrieben hat, also in einem Buch geschrieben hat. Es geht um Tony Campolo. Tony Campolo ist mittlerweile ein pensionierter Professor für Soziologie in den USA. Und er war insbesondere in christlich-evangelikalen Kreisen ein viel gebuchter Redner. Ich habe ihn selber mal bei einem Kongress für Jugendarbeiter in den USA als Sprecher erlebt. Und ich war tief beeindruckt von diesem Mann, der mit sehr viel Intelligenz und biblischem Verständnis über das Leben des Christen in dieser Welt gesprochen hat. Er hat sich nämlich dafür eingesetzt, dass wir uns eigentlich eine Art, dass wir eben unser Christsein konsequent in dieser Welt leben. Er war deshalb auch zum Beispiel ein Verfechter der sozialen, das für soziale Gerechtigkeit und so weiter, für Dinge, die eben diese Gesellschaft betrifft. War also nicht passiv, sondern ein, bis heute erlebt ja noch ein wichtiges Sprachrohr. Ich bin nicht mit allem einverstanden mit ihm, aber das müssen wir ja auch nicht. Aber trotzdem, glaube ich, hat er etwas ganz Wesentliches des Evangeliums verstanden. Er hat nämlich folgende Geschichte erzählt, was er erlebt hat. Und das hat er eigentlich dann als Illustration gebraucht. Auch für dieses konsequente Leben in der Welt. Er war zu einem Kongress eingeladen nach Hawaii als Sprecher und er ist dann nach Hawaii geflogen und war da in einem Hotel untergebracht, litt noch irgendwie unter Jetlag, konnte nicht wirklich schlafen, hat etwas gedöst und ist dann irgendwo kurz nach Mitternacht immer wieder aufgewacht, hatte so ein Knurren im Magen, wälzte sich dann noch im Bett bis etwa morgens um 3 oder 2, ich weiß nicht mehr genau, wie er es geschrieben hat. Aber so, und dann hat er gedacht, ja, er muss was essen. Er kann nicht schlafen, sowieso nicht. Und dann ist er raus in dieser Stadt, in der er war, und ist da durch die dunklen Gassen geschlendert. Es war praktisch menschenleer und alles war geschlossen. Es war nichts los und er hat nirgends irgendwas gefunden, außer in einer Seitengasse, da war so eine kleine Kneipe, eine Spelunke, die hatte geöffnet. Und da ist er halt da hineingegangen und da war nicht mehr viel los. Es war aber noch offen und hat sich da an die Theke gesetzt und hat aber schon gesehen, das ist etwas ein heruntergekommener Platz, fühlte sich nicht ganz wohl da. Aber jetzt saß er ja da drin an der Theke und das Einzige, was er sah, war da in einer so unter einer Glasglocke so ein paar alte oder so ein paar Donuts. Und er dachte, ja gut, etwas anderes bestellt er sich nicht hier drin. Als er dann gefragt wurde von dem Wirtshausleiter da, was er möchte, hat er gesagt, ja, er nimmt so einen Donut und einen Kaffee. Und dann saß er da mit dem Donut und dem Kaffee und dann plötzlich rumpelt die Tür und eine ganze Gruppe von Frauen kommt hinein. Und man konnte schon sehen, die kommen nicht jetzt irgendwie aus dem Büro, sondern das waren Prostituierte. Eine Gruppe von 7 Prostituierten kam in dieses Restaurant und setzten sich an der Theke so neben Tony Campolo auch dahin und da war ein Geschnatter und was weiß ich und die haben miteinander gesprochen und er schreibt, er hat sich ziemlich unwohl gefühlt, so im Sinne von, ich bin am falschen Ort, oh, jetzt sollte ich wahrscheinlich besser gehen und so, aber er hatte ja noch seinen Donut und Kaffee und er ist dann halt einfach sitzen geblieben und er hörte dann die Konversation dieser Frauen und dann sagt eine dieser Frauen direkt so praktisch neben ihm und sagt, hey, morgen habe ich meinen Geburtstag, ich werde 39, sagt sie in diese Runde von Frauen. Und dann war ein bisschen Gelächter und blöde Sprüche und so weiter. Und irgendeine hat dann noch gesagt, ja, jetzt hast du etwa das Gefühl, wir werden dir noch eine Geburtstagsparty machen, das kannst du vergessen und so weiter. Morgen wird auch gearbeitet. Und so, das war so etwas von Gesprächsfetzen, die Toni Campolo mitgenommen hat. Und die waren dann noch eine gewisse Zeit da, sind dann aber plötzlich auch wieder alle gegangen. Und er saß dann wieder praktisch alleine da am Tresen. Und als sie dann alle draußen war, hat er dann den Barkeeper gefragt und hat gesagt, ja, was sind das denn für Leute da und so. Und, ja, gut, ja, das ist ja offensichtlich und so. Und dann hat er gefragt, ja, kommen die regelmäßig? Und dann hat er gesagt, ja, ja, die kommen jeden Abend. Das ist so ein Ritual, das geht schon seit Jahren, die kommen jeden Abend oder jede Nacht. Dann nach getaner Arbeit kommen die eben dann noch in diese Kneipe. Und dann sagt Toni Campolo, diese Frau, die da neben mir saß, kommt die auch regelmäßig? Und hat er gesagt, ja, das ist die Agnes, die kommt eben jeden Abend. Dann hat er gesagt, die hat morgen Geburtstag. Wäre es möglich, dass wir hier morgen einen Geburtstagsfeier organisieren? Und der Barkeeper hat gesagt, war etwas überrascht und hat gedacht, hey, das ist eine super Idee, genau, das machen wir doch. Machen wir morgen eine Geburtstagsparty. Das heißt, wenn die nachts um 3:30 da reinkommen, nach getaner Arbeit, dann machen wir noch eine Geburtstagsfeier für die. Und Toni Campolo hat sich dann dafür eingesetzt, hat da gezahlt und die haben doch noch Dekoration gemacht, organisiert. Und tatsächlich dann am nächsten Abend, um 3:30 etwa, kommt diese Gruppe von Frauen da hinein, nach getaner Arbeit. Und die Leute, auch der Barkeeper mit seiner Frau und ein paar wenige andere und Toni Campolo stehen da drin und rufen Happy Birthday Agnes und so und haben da ein kleines Fest organisiert mit ein paar Gaben. Und das wurde eine ganz tolle Sache und die Frauen waren so etwas gerührt, es gab Tränen und so weiter. Das hat sich zu etwas entwickelt, was einfach völlig die Leute auf falschem Fuß erwischt hat. Und das war eine unglaubliche Gemeinschaft dort. Und Toni hat dann auch darüber gesprochen, was er tut. Hat auch von Gott gesprochen, aber auf ganz normale und natürliche Weise. Und dann hat der Barkeeper gesagt, ja, aber das ist unmöglich, was du hier tust. Und vor allem hat er einen Satz geprägt. Und das ist der, den ich da hingeschrieben habe. Zumindest sagt Toni Campolo, er hat gesagt, das, was wir heute erlebt haben, ist Kirche. Aber so eine Kirche gibt es nicht, sagt der Barkeeper. So eine Kirche gibt es nicht. Aber wenn es so eine gäbe, ich möchte gern dazugehören. Für mich ein Plakat ist natürlich etwas plakativ, aber echt erlebt. Und zeigt einfach, das ist, was eigentlich Jesus von uns möchte. Wir sind Teil dieser Menschen. Das ist genau das, was Jesus auch gelebt hat. Und wir sind seine Nachfolger. Wir entziehen uns nicht den Menschen, sondern wir gehen auch dahin, wo es manchmal vielleicht etwas unwohl ist. Aber wir tun das als Lichtträger dieses Gottes, der Liebe und Güte, der Barmherzigkeit, der Gerechtigkeit, des vergebenden Gottes, der wiederkommt, der uns versprochen hat, das ist nicht unsere letzte Lebenswirklichkeit. Da kommt noch was Besseres. Wir kommen zurück in unsere Heimat und da möchten noch viele Menschen dazugehören. Wir haben eine Mission in dieser Welt. Die besteht nicht im Entzug oder in Opposition, sondern in Durchdringung dieser Welt und Gesellschaft. Das ist der Auftrag, den die Menschen in Babylon bekommen haben. Das ist der Auftrag für uns. Ich möchte jetzt nur ganz kurz noch etwas skizzieren. Was mich eben wichtig dünkt, ist gerade auch aus unserer adventistischen Sicht, gerade weil das Buch Daniel wir auch verstehen als ein Buch, das für die Zeit des Endes insbesondere geschrieben ist und für die Zeit des Endes insbesondere Bedeutung bekommt. Das liegt nicht nur an den prophetischen Botschaften dieses Buches, sondern das liegt auch in der Botschaft des Propheten selbst und des Lebenskonzepts dieses Propheten in Babylon. Denn so lebt man auch in der Endzeit. Den Menschen zugewandt, dass der Stadt Bestes suchend, den Shalom der Menschen suchend. Und dafür steht letztlich auch der Prophet. Ich möchte das ganz kurz skizzieren. Wir finden das ja im Lebenskonzept von Daniel. Kapitel 6 heißt es unter anderem, so wird er charakterisiert, da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Aus dieser Aussage nehme ich, dass der Daniel ein Mensch war, der aufgrund seiner gottgeschenkten Weisheit diese Weisheit benutzte, um sich eben für das Wohl der Menschen in diesem Babylon einzusetzen. Das ist das Kriterium hier, das ihn auszeichnet, und deshalb wird er auch gewählt als einer, der jetzt in diesem neu geschaffenen System der Aufsichtschaft, die da der König einrichtet, dass er jetzt einer der Aufseher ist, einer, der darüber wacht, weil er sich als Mensch, der sich für dieses Volk einsetzt, sich ausgezeichnet hat, der solidarisch mit diesem Volk handelt und der ihr Bestes sucht. Er zeichnete sich auch aus dadurch, dass er nicht korrumpiert oder kein korrupter Mann war. Genau deshalb wird ja diese Aufsicht übrigens eingesetzt, damals in Babylon, um diese Korruption in diesem ganzen Regierungssystem eben auch zu überwachen. Er ist einer, der redlich lebte. Und das zeichnete ihn an, er war ein Lichtträger. Er war also einer, der der Stadt Bestes suchte. Er war einer, der in Babylon lebte, aber ganz auf diese Hoffnung ausgerichtet lebte. Das zeigt sein Gebetsleben, ja. Im gleichen Kapitel, Kapitel 6, Vers 11, ich lese es gleich wieder so, wie es hier steht. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hatte. Er war also diese Hoffnung, diese Zuversicht, diese Ausrichtung auf diese Verheißung, Gott wird uns zurückführen, das war bei ihm wach. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Was ihn also in Babylon auszeichnete, ist ein Mensch, der sich für der Stadt Bestes eingesetzt hat, und er war einer, der sich in seinem Glauben nicht abbringen ließ von seiner Grundorientierung, von seiner Hoffnung, von seiner Zuversicht, von seinem Wissen, das ist nicht meine letzte Realität hier, sondern im Gebet pflegte er die Beziehung zu seinem Herrn und Heiland. Das Gebet ist die intimste Form der Beziehungspflege. Und das dokumentiert sich hier. Er blieb in jeder Situation ein gottverbundener Mensch in Babylon. Und es heißt, und das finde ich auch bezeichnend als weiteren Aspekt, er lebte Beziehung. Er lebte diese Beziehung, wie das Gebetsleben es ja dokumentiert, intensiv mit seinem Herrn und Heiland in der Gesellschaft, in der er lebte. Davon ließ er sich nicht abbringen oder korrumpieren. Der ganze Konflikt, den wir ja im Buch Daniel auch finden, zwischen Gott bzw. Daniel und den Herrschenden, wenn sie da vor dem Standbild sich niederwerfen sollen, oder als es eben gerade um diese Geschichte mit der Löwengrube ging, ging ja darum, diese Beziehung zum Vater zu brechen. Das ließ er nicht zu. Aber er hatte auch Beziehung zu den Menschen. Interessanterweise drückt sich das ja gerade in dieser liebevollen Zuwendung des Königs sogar an, mit den Menschen, mit denen er direkt zu tun hatte. Zu denen hatte er eine Beziehung und sie hatten eine Beziehung zu ihm. Der König begann und sprach zu Daniel, dein Gott. Er erkennt also auch diesen Gott im Leben des Daniels. Daniel lebte seinen Glauben transparent in der Gesellschaft. Dein Gott, dem du ohne Unterlass, das war dem König auch klar, das ist einer, der sich diesen, der ist treu. Der rette dich, dein Gott. Aber in der Aussage schon hören wir, da ist Beziehung zwischen diesem König und dem Daniel. Die arbeiten miteinander und haben eine persönliche Beziehung. Und als er sich der Grube näherte, das ist dann nach dieser Löwengrube-Geschichte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Daniel lebte seinen Glauben transparent in der Gesellschaft, den Menschen zugewandt, den Shalom der Menschen suchend. Deshalb ist der König ihm auch so zugewandt. Und das ist das Lebenskonzept, das Gott propagiert. Das ist das Lebenskonzept, das Jesus selber gelebt hat. Das ist das Lebenskonzept, mit dem wir heute in Babylon leben. Bis die Verheißung erfüllt wird, dass Gott uns zurückführt in das Jerusalem, das er bereitet für uns. In die Heimat, zu der wir wirklich gehören. Wir sind also wohnhaft in der Welt, aber unsere Heimat haben wir im Himmel. Ich möchte noch mit diesem Text schließen, weil er knüpft eigentlich an das an, was Ellen White ganz am Anfang gesagt hat. Ich lese es aus Matthäus, also 5, Vers 13 und folgende. Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen.